Ja, guten Morgen. Ihr hört mich alle. Schön wieder hier zu sein. Schön euch was vom Wort Gottes zu teilen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich möchte euch zu Anfang reinnehmen in etwas, was ich erlebt habe, was vielleicht auch viele andere erlebt haben. Ich glaube, das betrifft nicht nur mich. Ich war damals als Kind, wir hatten einen Keller im Haus und ich war öfter da unten spielen, aber eigentlich nur gerne, wenn meine Eltern auch da waren. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie in den Keller musste, um irgendwas zu holen, dann bin ich runtergegangen und ich hatte richtig Angst. Ich hatte irgendwie dieses Gefühl, wenn ich jetzt hier unten bin, und ich bin christlich aufgewachsen, ich hatte aber das Gefühl, wenn ich jetzt runtergehe und Jesus dann kommt, dann komme ich nicht mit. Weil durch diese Kellerdecke, da komme ich da nicht mit, ich bleibe alleine. Ich hatte immer richtig Angst und dann halt auch noch die Dunkelheit, nicht viel Licht und man kommt runter und denkt sich, oh, schnell wieder hoch. Oder wie ich zum Lichtschalter gerannt bin, Hauptsache das Licht ist an, Hauptsache ich sehe, etwas leuchtet, Hauptsache ich bin nicht alleine im Dunkeln. Wisst ihr? Und so ging es dem Volk Israel auch. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr aufwacht und ihr fühlt euch einfach leer. Ihr fühlt euch, als wärt ihr in einer Wüste. Ihr denkt einfach, boah, irgendwie ist heute so ein trostloser Tag. Irgendwie ist alles so schwer von morgen an schon. Und ihr wisst einfach nicht, ja, was heute so los ist. Was wird heute passieren? Was hat der Herr heute für euch vorbereitet? Und irgendwie ist es so eine Unbestimmtheit. Man weiß nicht genau, was ist. Ich weiß nicht, wer von euch kennt das Gefühl? Wie gut ist es, dass wir einen guten Gott haben, oder? Der genau da reinkommt. Und genau so ging es dem Volk Israel in der Wüste. Sie haben sich so oft alleine gefühlt. Sie haben so oft gemurrt. Aber Gott war eigentlich da. So oft denken wir, wir sind alleine, aber Gott ist eigentlich schon längst da. Die Menschen in der Wüste sind wahrscheinlich aufgewacht, sind aus dem Zelt rausgegangen, es war alles leer, es war alles still. Du siehst einfach nur Wüste, kein Wasser, keine Städte, keine richtige Musik, alles außer, also es war nur Staub und Sonne da. Jeden Tag, Tag für Tag. Nur Staub und Sonne. Aber was sie hatten, das war die Stiftshütte. Die Stiftshütte, ein Ort, ein Zelt der Begegnung. Gott hat es in Auftrag gegeben, dass sie es bauen sollen für ihn. Ein Ort, wo Gott drüber steht. Und über dieser Stiftshütte war eine Wolke. Die Wolke stand still, tagelang. Tagelang stand die einfach nur still. Manchmal war es nur ein Tag, manchmal waren es Wochen, manchmal vielleicht auch Monate und die Wolke stand einfach still. Mehr als 2 Millionen Menschen war das Volk Israel. Und die warteten alle auf das Zeichen, dass die Wolke sich bewegt und dass sie weiterziehen durften. Gott hat ihnen gesagt, ihr seid mit mir hier in der Wüste, ich führe euch hindurch und ihr dürft nur weitergehen, wenn die Wolke auch weiterzieht. Wisst ihr, Gott ist da, auch wenn wir manchmal nur Wüste und wenn wir nur Sonne sehen. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, er ist eigentlich da. Wir übersehen es nur so oft. Das Volk Israel hatte immer die Wolkensäule da, aber sie haben so oft übersehen, dass Gott da ist. Gottes Herrlichkeit wohnte mitten unter dem Volk. In der Mitte des Lagers. Alles, was außenrum gebaut wurde, hatte eine bestimmte Ordnung. Es waren 12 Stämme, 2 Millionen Menschen circa. Und Gott hat ihnen die Ordnung gegeben, dass sie die Stämme ausgerichtet nach einem bestimmten Muster aufbauen sollten. Und jedes Mal, wenn die sich lagerten und die Wolke stehen geblieben ist, dann mussten die Zelte genauso wieder aufbauen, so wie Gott es gesagt hat. Warum ist das so eine Ordnung? Warum war es so wichtig, dass das nach diesem Muster ist? Weil Gott kein Gott ist der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung. Gott ist es wichtig, dass Ordnung herrscht. Deswegen gab es auch die Gesetze, die 10 Gebote, weil Gott Ordnung einfach schaffen wollte in der Menschheit. Und im 4. Buch Mose, da geht es ganz viel um den Weg von Israel durch die Wüste. Und das ist ein Buch, es geht die ganze Zeit um Spannungen zwischen Nähe und Distanz. Gott ist da, aber die sehen ihn trotzdem nicht. Sie murren oder auch nicht. Und irgendwie ist die ganze Zeit eine Spannung da. Und das 4. Buch Mose zeigt uns, wie schwierig es ist, Gottes Weg zu tragen, Gottes Gegenwart in uns zu tragen oder bei uns zu tragen, wenn unser Herz unruhig ist. Das Volk war die ganze Zeit unruhig. Ich will nicht mehr Manna essen. Uns ging es so gut in Ägypten. Das haben die immer wieder gesagt. Wir brauchen Wasser. Schaff uns Wasser ran. Warum sind wir hier in die Wüste gekommen? Was soll das hier? Und trotzdem hat Gott immer wieder gezeigt, er ist treu, er ist gut, er ist ein Gott der Ordnung, er schafft Recht. Er wird dafür sorgen, dass es uns gut geht. Ich möchte lesen aus 4. Mose 9, 15 bis 19. Am Tag, als man das Zelt Gottes errichtet hatte, wurde es von der Wolke bedeckt, vom Abend bis zum Morgen. Aber leuchtete die Wolke über dem Zelt wie Feuer. So war es von nun an immer. Die Wolke bedeckte das Zelt Gottes, aber in der Nacht leuchtete sie wie Feuer. Wenn sich die Wolke über dem Zelt, über dem heiligen Zelt erhob, bauten die Israeliten ihr Lager ab, wo auch immer die Wolke sich niederließ, schlugen sie ihr Lager wieder auf. Auf den Befehl des Herrn hin machten sich die Israeliten auf den Weg und auf den Befehl des Herrn hin lagerten sie. Solange aber die Wolke über dem Zelt Gottes lag, blieben sie an diesem Ort. Auch wenn die Wolke längere Zeit über dem Zelt Gottes stehen blieb, hielten sich die Israeliten an die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Gott geht es hier nicht um irgendein chemikalisches Experiment, dass da eine Wolke ist oder dass da ein Feuer ist. Es geht auch nicht nur um ein Symbol, das Gott da setzen möchte. Aber diese Wolke, das war die lebendige Gegenwart Gottes. Es war Gott in der Wolke. Wenn es sich erhob und weitergezogen ist, ist das Volk weitergezogen. Wenn es ruhte, blieb das Volk stehen. Gottes Herrlichkeit war damals das Google Maps, das Navigationssystem für das Volk Israel. Egal, wo die Wolke hingegangen ist, das Volk musste hinterhergehen. Das Volk ist da lang gegangen. Und ich gebe euch ein Wort mit, das heißt Shekina. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Das ist in der jüdischen Tradition sehr bekannt und das bedeutet die Wohnherrlichkeit Gottes. Die Wohnherrlichkeit Gottes. Und das ist ein Zeichen seiner Nähe und nicht seiner Distanz. Das ist einfach, dass Gott da ist, dass Gott wohnt. Und das hat das Volk immer über sich ausgesprochen. Egal, wo sie waren. Shekina, Shekina. Gott ist hier, Gott wohnt hier. Gott ist da. Und Gott wollte schon im Garten Eden bei Adam und Eva bei den Menschen wohnen. Aber wir haben es gesehen durch den Sündenfall, dass dadurch eine Distanz reingekommen ist. Und durch das Volk Israel, was Gott auserwählt hat, hat Gott eine neue Ordnung geschaffen, wo er einen neuen Bund geschlossen hat, damit die Möglichkeit haben, Shekina zu erleben, dass Gott da ist, dass Gott da wohnt bei ihnen. Und in den Büchern Mose sehen wir, dass Shekina, dass Gottes Gegenwart in dem Volk Israel einfach wieder sich neu erfüllt hat. Gott war da. Und im Neuen Testament hört Gott nicht auf, da zu sein, sondern er hat uns einen neuen Bund durch Jesus gegeben, der für uns am Kreuz sein Blut gegeben hat, der für unsere Sünden, für unsere Schuld gestorben ist. Und hat uns wieder Shekina gegeben. Aber nicht wie bei dem Volk Israel, dass er gesagt hat, baut mir ein Zelt und ich will darin wohnen. Nein, er hat uns Jesus gegeben. Er hat uns Jesus gegeben, der in unserem Herz ist. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voller Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Und er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Das Wort lebte es im Griechischen bedeutet es eigentlich nicht lebte, wenn du das wörtlich übersetzt, sondern es bedeutet eigentlich zeltete. Das heißt, und er, der das Wort ist, wurde Mensch und zeltete unter uns. Was Johannes da gemacht hat, und Johannes kannte sich gut aus in der Schrift, er hat ganz bewusst Gottes Gegenwart, was die Israeliten nur aus dem Zelt der Begegnung oder aus dem Tempel kannten, ins Neue Testament reingesetzt und gesagt, Gott zeltet unter uns, Gott lebt unter uns, auch heute noch. Obwohl Gott zwischen dem Alten und dem Neuen Testament 400 Jahre lang geschwiegen hat, hat Johannes genau das wieder aufgegriffen und hat gesagt, Gott lebt unter uns, Gott zeltet unter uns. Und Gottes Herrlichkeit, Gott will mit seiner Herrlichkeit nicht einfach über dir sein wie eine Wolke, sondern er möchte noch viel mehr in dir wohnen. Er will mitten in deinem Alltag, mitten in meinem Alltag, will er in unserem ganzen Chaos, in unserem Zeitdruck, in unserem Gedränge, in unserer Wüste will er präsent sein. Er will genau da mittendrin sein. Aber die wichtige Frage ist, steht dein Leben, steht mein Leben so geordnet um die Gegenwart herum, wie das Lager Israels um die Stifthütte? Haben wir Ordnung in unserem Leben? Was bedeutet Ordnung überhaupt? Wie definiert man das? Wie sieht Gott Ordnung? Wisst ihr, die Wolke der Herrlichkeit, sie war nicht nur schön, sie war heilig. Sie war heilig. Und wisst ihr, Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist Gehorsam. Als das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, kamen sie irgendwann an einen Punkt, wo sie kurz vorm verheißenen Land standen. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich die Geschichte, 12 Kundschafter werden ausgesandt und sollen sich das Heilige Land angucken. Und 10 kamen zurück, hatten Angst. Und 2 kamen zurück und hatten Glauben. Die 10 haben gesagt, das sind Riesen. Die gucken auf uns und sehen uns wie Heuschrecken, wie kleine Heuschrecken. Aber dabei fragt man sich, sind die überhaupt dahingegangen? Haben die angeklopft und gefragt, hey, wie seht ihr uns? Und die haben gesagt, ja, ihr seid Heuschrecken. Nein, das haben die nicht gemacht. Sie hatten einfach nur Angst, nur weil sie etwas gesehen haben und nicht mehr geglaubt, dass Gottes Herrlichkeit über ihnen steht und dass er sie auch dadurch tragen wird. Gott hat sie nicht umsonst ans verheißene Land geführt. Gott hat bewusst diese Entscheidung getroffen, weil er meinte, das Volk wäre bereit für das heilige Land. Gott wurde zornig, das Volk hat nur gemurrt und Gott hat mit Gericht reagiert. Das lesen wir in 4. Mose 14, 21. Da sagt Gott, so wahr ich lebe, die ganze Erde soll erfüllt werden von der Herrlichkeit des Herrn. Sogar im Zorn sehen wir Gottes Absicht, Gottes Ziel, dass die ganze Herrlichkeit über die ganze Erde kommt. Gott hat das Volk Israel gestraft und hat gesagt, meine Herrlichkeit wird über die ganze Erde kommen, aber ihr, weil ihr mir nicht vertraut habt, weil ihr mir nicht gehorsam gewesen seid, werdet dafür 40 Jahre länger in der Wüste wandern. 40 Jahre lang länger. Eine ganze Generation ist gestorben, nur weil sie Gottes Herrlichkeit nicht gesehen haben und ihm nicht geglaubt haben, weil sie nicht gehorsam waren. Das Volk hat nichts gelernt aus dieser Zeit in der Wüste. Sie standen vor den Toren und sie wussten, Gott wird ihnen ein verheißenes Land geben, wo Milch und Honig fließt. Das waren zwei Wörter, Milch und Honig, das war Überfluss. Wenn man sagt, ein Land, wo Milch und Honig fließt, das ist ein Land, wo es alles gibt, wo es uns an nichts fehlt. Aber sie haben Gott nicht geglaubt. Wie so oft in der Wüste. So oft haben sie gemurrt, obwohl er eigentlich immer wieder Wunder getan hat. Im Alten Testament heißt heilig, kadosch, das heißt abgesondert sein. Das heißt, man soll anders sein. Wisst ihr, das Volk Israel war anders. Es hatte Reinheitsgebote, Rituale, es musste Opfer bringen, es mussten sichtbare Handlungen sein, auch manchmal im Aussehen. Die Männer mussten bestimmte Bartformen tragen und Kopfbedeckung tragen. Es war alles noch anders. Im Neuen Testament, da wird Heiligsein nicht abgeschafft, aber Jesus vertieft das und ändert das um. Damals war man von außen heilig und durch Jesus wurde man von innen heilig. Wisst ihr, es ist immer in Religion und Politik so, dass man von außen nach innen agiert. Das heißt, es gibt Gesetze, es gibt Gebote, an die sollen wir uns halten, das ist außen sichtbar. Und wenn wir uns daran halten, dann ergibt das Ganze einen Sinn. Jesus, dadurch, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und in unserem Herzen lebt, hat das Ganze geändert und es passiert aus unserem Herzen heraus. Ihr werdet ein neues Herz bekommen. Und er sagt, seid heilig, so wie ich auch heilig bin. Er verändert uns von innen heraus und dadurch können wir in die Welt einen Einfluss geben, der positiv ist und der auch nach außen wirkt. Wisst ihr, das hatte das Volk Israel nicht. Ich glaube, wenn Mose, Abraham, Isaak, wenn diese Glaubenshelden von damals heute sehen würden, was wir für einen Zugang haben zu Jesus, wie leicht es eigentlich ist, die würden sagen, Mensch, was macht ihr daraus? Warum seid ihr nicht viel mehr in der Gegenwart Gottes? Warum erlebt ihr nicht Gott viel mehr? Ihr habt diesen Zugang, er ist doch da. Ihr müsst nicht extra zu dieser Stiftshütte gehen und ein Kalb mitbringen oder ein reines Lamm mitbringen, damit ihr mich einfach erkennt, damit ihr Zugang zu mir habt. Nein, ihr könnt einfach nur hingehen und euch einfach hinknien, egal wo ihr seid, und sagen, Jesus, hier bin ich. Hilf mir. Hebräer 10, Vers 12, da lesen wir in 12b, er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Manchmal hält Gott uns genauso wie das Volk Israel in der Wüste. Manchmal wissen wir nicht, wie es weitergeht. Manchmal ist es normal, dass wir auch aufstehen und irgendwie eine Leere fühlen und irgendwie das Gefühl haben, was ist gerade los? Es ist alles so schwer, ich bin so voller Termine und es ist alles um mich rum, was einfach auf mich draufdrückt. Manchmal macht Gott das bewusst. Weil Gott möchte, dass die Wüste Gottes Schule der Erziehung für uns ist. Gott möchte uns durch die Wüste erziehen, so wie er das Volk Israel erzogen hat. Er wollte nie ein perfektes Volk. Er hat nie gesagt, ihr müsst perfekt sein. Ich möchte Exzellenz von euch. Ich möchte, dass ihr genau das perfekt macht. Das hat er nicht gesagt. Er wollte einfach gehorsame Herzen. Und das ist das, was Jesus auch von uns möchte. Er will nicht, dass wir perfekt sind. in all dem. Er will nicht, dass wir nur zu ihm kommen, wenn alles perfekt läuft und sagen, Herr, guck mal, danke für alles. Danke, dass du uns das gegeben hast. Er möchte, dass wir, die wir unperfekte Menschen sind, zu ihm kommen mit einem reinen Herzen. Wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes wird nicht da sichtbar. Gott ist nicht da, wo die Menschen glänzen, wo Menschen einfach irgendwelche Abzeichen kriegen und für irgendwas geehrt werden, was sie gemacht haben, sondern da, wo Menschen gehorchen, da, wo Menschen ihr Herz Jesus öffnen. Gottes Herrlichkeit sucht heute Herzen und nicht Zelte. Er will nicht an irgendeinem Ort sein. Er ist nicht gebunden an dieser Kirche, aber er ist hier. Warum? Weil er in jedem einzelnen Herzen von uns drinsteckt. Ich glaube nur, es passiert so schnell, dass unser Herz geteilt ist. Dass wir so viele Dinge in unser Herz lassen und nicht zulassen, dass Gott ein ungeteiltes, ein ganzes Herz bekommt. Später in 4. Mose 20 erleben wir die Geschichte von Mose. Mose, ein weiser Mann, ein Mann Gottes, Gott hat ihn gebraucht, um das ganze Volk aus Ägypten rauszuführen. Und dann murrt das Volk wieder und wollte wieder Wasser haben und hat gesagt, wir sind schon wieder in der Wüste, wir haben kein Wasser. Mose, gib uns Wasser. Was ist das für ein Gott, der uns kein Wasser gibt? Und Gott sagt, ich gebe euch Wasser. Und Gott ist immer sanftmütig und begegnet sie mit Liebe und gibt denen genau das, was sie brauchen. Und dann sagt Gott zu Mose, sprich zu dem Felsen und da wird Wasser rauskommen. Und was macht Mose? Anstatt einfach darauf zu sprechen und Gott zu vertrauen und gehorsam zu sein, schlägt er da drauf. Das Wasser kommt, Gott ist treu, Gott ist gnädig. Das Volk hatte wieder Wasser. Aber was war die Folge? Das lesen wir in 4. Mose 20, 12. Weil ihr mir nicht vertraut habt und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Was für ein Gerichtswort. Weil Mose da einen Moment hatte, wo er schwach war und nicht gehorcht hat, hat er das ganze verheißene Land nicht gesehen. Und manchmal müssen wir auch nochmal eine Ehrenrunde durch die Wüste führen, damit wir erstmal richtig lernen, gehorsam zu sein. Manchmal ist es wichtig, durch die Wüste zu gehen, um zu lernen, wie ich gehorsam sein kann, zu lernen, wie ich ein reines Herz bewahren kann, zu lernen, wie ich mit Gottes Heiligkeit umgehen soll. Wie ich damit umgehen soll, dass er ein Gott ist und ich ein Mensch bin und ich ihm alles zu verdanken habe. Heute noch viel mehr als damals. Wir müssen keine Opfer machen. Wir müssen keine Rituale machen. Er ist in unserem Herzen und will hinauswirken. Er will, dass aus unserem Herzen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er will, dass die Menschen um uns herum sehen, dass wir anders sind als sie. Gottes Ordnung ist sichtbar in unserem Charakter. Gott möchte Ordnung. Er ist ein Gott der Ordnung. Und er möchte, dass man an unserem Charakter sieht, dass selbst wenn wir im Chaos sind, selbst wenn wir viele Termine haben, selbst wenn viel Schreckliches um uns herum passiert oder auch in unseren Familien, wo Krankheiten sind, wo Nöte sind, wo Geldmangel ist, dass genau in diesen Momenten wir da drüber stehen und sagen, der Herr wird uns da durchführen. Er will nicht, dass wir perfekt sind und erst dann zu ihm kommen, wenn alles wieder geregelt ist. Er will, dass wir genau dann kommen und sagen, Gott, alles wird gut in deinem Namen. Und das ist das, was die Menschen um uns herum sehen. Sie sehen diese Hoffnung, sie sehen diesen Frieden. Ich falle so oft in Pessimismus, das kann meine Verlobte bestätigen. So oft habe ich Phasen, wo ich einfach nur dastehe und denke, oh Herr, warum ist das so anstrengend? Warum ist das so schwer? Warum kann das nicht einfach vorbei sein und wir gehen von einem Moment zum anderen? Und Jesus will eigentlich, dass wir einfach nur gehorsam sagen, Herr, tu du das, was ich nicht machen kann. Manchmal reicht einfach, wenn wir sagen, ich pack's nicht, pack du's. Manchmal reicht es, wenn wir einfach sagen, Jesus, du musst es machen. Gottes Gegenwart ist nicht etwas, was einfach automatisch passiert, sondern es ist, Gottes Gegenwart ist da, wo wir seinen Namen ehren. Gottes Gegenwart ist da, wo wir ihm Lob geben, wo wir ihn in den Fokus stellen, wo er unser Zentrum ist. Auch wenn der Chaos außenrum ist, soll der Chaos außenrum sein. Dann soll der Sturm um uns wüten, aber wir sind die Ruhe mitten im Sturm, weil Jesus da drin steckt, weil wir unsere Hoffnung darin haben. 1. Korinther 3,16 heißt es, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Halleluja, wie schön. Danke, Jesus, dass dein Geist in uns lebt. Johannes 14,23, da sagt Jesus, wer mich liebt, wird das tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wie schön, was für eine Verheißung. Wenn wir Jesus vom Herzen lieben, wenn wir unser ganzes Herz ihm geben, wenn wir ihn einladen, gegenwärtig zu sein und sich über uns zu umhüllen, wenn seine Gegenwart um uns rum ist. Jesus ist Herrlichkeit Gottes. Jesus ist Gott und er ist herrlich. Und unsere Kirche, die Kirche heute, ist nicht mehr wie das Volk Israel. Aber die Kirche ist trotzdem ein wanderndes Lager, das von dem Heiligen Geist geführt wird. Am Ende der Bibel heißt es in Offenbarung 21, 23, da sehen wir, Gottes Ziel kommt zur Erfüllung. Da steht, und die Herrlichkeit Gottes erleuchtete die Städte. Wie schön, oder? Das ist das, wo wir doch alle hinarbeiten. Das ist das, was wir alle sehen wollen, dass die Herrlichkeit Gottes überall ist. Und Gott hat mit der Erschaffung der Welt, ja, er wollte Gemeinschaft. Ja, sein Ziel war es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Aber noch viel größer war sein Ziel, dass die Herrlichkeit auf der ganzen Welt ist, dass er überall geehrt wird, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Nicht, dass wir einsam dastehen. Wie oft saß ich im Gottesdienst und bin nach dem Gottesdienst rausgegangen und habe mich immer noch einsam gefühlt. Jahrelang, weil ich nie richtig erlaubt habe, dass Jesus mein ganzes Herz einnimmt. Trägt dein Leben, trägt mein Leben Spuren von dieser Herrlichkeit? Sehen wir Gottes Herrlichkeit in unser Leben? Wenn wir mal einfach auf unser Leben schauen, sehen wir Gottes Herrlichkeit? Sehen wir, wie Gott eigentlich eine Linie durchführt? Manchmal durch Berge, durch Täler. Es ist nicht immer einfach. Wüstenzeiten, harte Zeiten, Zerbruch, alles, was wir erleben. Aber sehen wir Gottes roten Faden durch unser Leben? Hör ich ein Amen? Gott wirkt in unserem Leben. Ordnung heißt nicht, du musst perfekt sein. Ordnung heißt einfach, dass wir Gott gehorsam sind und ihn wirklich als Fokus in unserem Leben haben. Wenn du mitten im Chaos deines Tages wirklich kurz innehältst und durchatmest, das ist einfach schon ein Zeichen, indem wir zeigen, Herr, ich weiß, du bist da. Das ist Anbetung mitten in deinem Alltag. Oder wenn du auf der Arbeit, in der Uni bist oder in der Familie, wenn du da versuchst, geduldig zu bleiben, obwohl du innerlich richtig aufgewühlt bist und kochst, weil irgendein Streitgespräch da war. Und genau da leuchtet auch Gottes Herrlichkeit. Die Stiftshütte stand mitten im Lager und nicht außerhalb. Sie war nicht irgendwo am Rand, 2 Kilometer weiter, damit die Leute da hingehen sollten, sondern mittendrin, weil Gott wollte, dass wir uns um die Herrlichkeit herum bauen. Gottes Gegenwart gehört mitten in dein reales Leben. Du sollst dein ganzes Leben, wir sollen unsere Gemeinde um die Gegenwart herum bauen. Zwischen Arbeit, WhatsApp, To-Dos, Aufgaben, Müdigkeit, zwischen dem Ganzen soll Gottes Gegenwart sein. Gott zeigt seine Herrlichkeit nicht, wenn du alles im Griff hast, sondern wenn du alles loslässt. Wir müssen anfangen, alles loszulassen und werden so viel mehr spüren, wie Gott einfach komplett durchträgt. Wie wir aufstehen, wie die Leere einfach verschwindet und wir merken, Gott ist da. Wie wir aufstehen und vielleicht nicht der erste Griff unser Handy ist, sondern vielleicht die Bibel oder ein Gebet zu Gott. Gott, alles ist dein. Ich gebe auf, ich lasse alles los. Gott sucht kein Zelt aus Gold, sondern ein Herz, das sagt, bleib in mir. Er will nicht, dass wir irgendwas für ihn erreichen, was so glorreich und schön ist. Du kannst der größte Missionar sein, du kannst die größte Summe spenden, aber dein Herz kann trotzdem nicht bei Gott sein. Unser Herz muss auf Gott ausgerichtet sein. Wir müssen unsere Gegenwart um Gott herum bauen. Wir müssen zulassen, dass Gott unser Leben in seiner Hand hält. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Sehnsucht nach dieser Gegenwart. Ich will sie jeden Tag spüren. Wisst ihr, Gott hat einen Zeitpunkt gehabt, wo er zum Volk Israel gesagt hat, ich schicke einen Engel, der euch vorausgeht. Und was hat Mose gesagt? Mose hat gesagt, wir wollen nicht gehen, wenn du nicht vor uns gehst. Wir müssen genauso sein. Wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit vielleicht ein paar Dingen, die gut gelaufen sind und dann, okay, alles ist gut, ne, Gott, ich brauche dich nicht mehr. Sondern wir müssen vielmehr sagen, Gott, ja, du hast uns durchgeleitet. Ja, Gott, wir haben jetzt diesen Schritt geschafft, aber ich gehe nicht weiter, wenn du nicht mitgehst. Wir dürfen nicht zufrieden damit sein, dass mal Dinge im Leben gut laufen, sondern wir müssen immer Hunger nach mehr von Jesus haben. Hunger haben, dass Jesus vorangeht. Jesus, ich will nicht gehen, wenn du nicht vorangehst. Ohne dich will ich keinen Schritt weiter gehen, weil ich weiß, jetzt gerade gehe ich vielleicht noch eine Treppe hoch, aber danach stolper ich vielleicht wieder, weil es wieder zwei Treppen runtergeht. Aber mit dir weiß ich, dass ich, auch wenn ich zwei Treppen runtergehe, dass ich nicht stolpern werde, sondern dass ich weitergehe. Gott ist da und er wartet darauf, dass wir in unserem Herzen Raum geben für ihn. Den Raum, den er auch verdient. Lass uns Menschen werden, die auch wie Mose, trotz Verfehlungen, trotz dessen, dass er wusste, er geht nicht ins verheißene Land, dass wir trotz dessen sagen, Jesus, wenn du nicht vorangehst, will ich nicht weitergehen. Ich brauche deine Gegenwart, es geht alles um deine Gegenwart. Jesus, ich will mein Leben neu ausrichten und ich will um deine Gegenwart herumbauen. Ich möchte, dass mein Job, meine Arbeit, meine Beziehung, meine Ehe, meine Kinder, dass wir alles um deine Gegenwart herumbauen. Dass wir jeden Menschen um uns herum zeigen, dass unser Leben nicht einfach nur so läuft, weil wir selber so stark sind, weil wir selber so gut sind, sondern dass alles Gute in unserem Leben einen Ursprung hat und das ist Jesus Christus. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Dabei werden wir seinem Bild immer ähnlicher, weil wir den Geist des Herrn haben. Wir haben den Zugang komplett. Wir können sagen, Heiliger Geist, wir brauchen dich jetzt. Heiliger Geist, erfüll diesen Raum jetzt. Heiliger Geist, wir wollen mehr von deiner Gegenwart. Wir wollen dich jetzt spüren. Wir wollen, dass das auch nicht nur ein Moment wird, sondern dass unser ganzes Leben diese Gegenwart umhüllt. Ich will nicht leben, ohne dass ich die Gegenwart nicht berühre. Ich muss sie berühren, ich muss sie greifen. Ich will einfach, dass Gott das ganze Leben in seinen Armen hält. Das können wir nur, wenn wir gehorsam sind. Wenn wir auch diese Erziehung in der Wüste, die Gott uns geben möchte, wo wir manchmal Dinge lernen müssen, die hart sind, manchmal ja auch mehrfach in der Wüste drinstecken und uns denken, warum stecke ich schon wieder in der Wüste? Warum ist es schon wieder so anstrengend? Warum habe ich schon wieder so viele To-Dos? Jesus ist da. Und Jesus möchte, dass du daraus lernst, was es bedeutet, seine Gegenwart um dich herum zu haben. Das Volk Israel hat es nach 40 Jahren nicht gelernt. Immer wieder gemurrt und gemurrt und gemurrt und das passt nicht und das passt nicht. Und trotzdem hat Gott sie ins verheißene Land geführt. Und genau deshalb wird Jesus uns auch zum Vater führen, weil er der Zugang ist. Unser verheißenes Land im Himmel wartet auf uns und wir dürfen bereit entgegengehen, weil wir Jesus alles gegeben haben, weil wir ihm gehorsam waren. Gottes Ziel ist immer dasselbe gewesen und geblieben, dass die Erde, angefangen in deinem Herzen, in meinem Herzen, erfüllt ist von seiner ganzen Herrlichkeit. Wer von euch fühlt sich ermutigt, Gottes Gegenwart neu einzuladen in sein Leben? Lasst uns das tun, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und schließt eure Augen und betet, dass Jesus neue Herrlichkeit in eurem Leben einfach ein neues Bewusstsein dafür gibt. Wir brauchen diese Herrlichkeit in unserem Leben. Ohne Jesus, um den wir alles bauen, ist unser Leben zum Scheitern verurteilt. Wir werden nur noch Treppen abwärts gehen, wir werden nur noch stolpern. Und Gott möchte, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind, dass wir alles um ihn herum bauen und die Menschen sehen, dass Gott da ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jetzt gerade hier bist, weil du durch uns sprichst, weil du durch unsere Herzen einfach lebst, Jesus, und du übernimmst den ganzen Raum. Und ich bete, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird in jedem einzelnen Leben, von jedem Einzelnen hier, der hier ist. Dass jeder sieht, wie du in seinem Leben eine Schnur, einen roten Faden ziehst und deine Herrlichkeit da ist, Jesus. Gib uns ein neues, verständiges Herz, das dich sucht, Jesus. Dass wir nicht versuchen, irgendwas für dich aufzubauen, irgendwie was zu leisten für dich, sondern erkennen dürfen, dass deine Herrlichkeit in unserem Leben drin ist. Jesus, wir wollen um dich herum alles bauen. Unser Leben soll sich um dich drehen, Jesus. Es geht nicht darum, ja, die nächste Abzeichnung auf der Arbeit oder in der Schule zu bekommen, sondern es geht darum, dich zu erleben, jeden Tag neu, dich zu ehren und dich im Mittelpunkt zu haben, Jesus. Ich bete, dass jedes Herz, das verstockt ist, das vielleicht auch durch die Wüste gerade geht, das vielleicht auch einfach nach Nähe im Alltag sucht, dass es Frieden findet bei dir und dass du dich einfach offenbarst durch deine Herrlichkeit, Jesus. Jesus, ich bete, dass du in uns zähltest, du in uns wohnst und dass das in die ganzen Nationen sichtbar wird, Jesus, dass es nicht hier aufhört und aus diesem Raum nicht mehr rausgeht, sondern dass die ganze Menschheit erfährt von deiner Herrlichkeit und von deiner Güte. Danke, dass du gut bist, Jesus, und danke, dass du einfach einen richtig guten Plan für unser Leben hast. Und auch wenn wir durch Wüsten wandern, wir wissen, du bist die Ruhe mitten im Sturm, du kümmerst dich um uns, du bist der, der uns aus der Wüste wieder ins verheißene Land führt. Danke, Jesus. Amen.